Haltestelle Buchcafé. Bitte aussteigen.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Haltestelle Buchcafé, Ausgabe April.
Genau, es ist schon fast wieder rum, aber wir haben immer wieder just in time. Okay, legen wir doch gleich los. Bi, was hast du denn gelesen?
Ja, also ich habe eine Buchempfehlung gekriegt von meiner Arbeitskollegin und zwar Tee, Tod und die versiegelte Tür. Und zwar ist es ein, Ross Montgomery hat das Buch geschrieben und es ist ein Fall für Stockingham und Pike. Also es ist so ein richtig schöner Kriminalroman aus den Miss Marple.
Oh cool, das mag ich ja.
Unterwegs und es ist wirklich, also echt herrlich. Es ist 1910 spielt es und in Tithe Hall spielt es. Und es ist einmal ganz schön, ich mag das ganz gern, wenn an der ersten Seite gleich, da ist praktisch ein Lageplan vom Haus, wie die Zimmer angelagert sind, wie die Dienstboteneingänge sind und genau, und ein Stammbaum der Familie Stockingwelt mit den unterschiedlichen Ausgreifungen dann auch, damit man gleich schon mal weiß, um was das geht. Also in 1910, ein Komet bedroht die Erde und der Viscount von World's End, Lord Stockingham Welt.
Es klingt ja so, ich muss echt was sagen, ich himmel gerade Bio, aber es ist so schön.
Der meint, die Welt geht unter, deshalb lässt er das komplette Haus vernageln und weil die giftigen Dämpfe und nur er wird dann überlegen und er wird dann die Alleinherrschaft der Welt übernehmen.
Okay, also ein total realistisches Weltbild hat der Typ ja eigentlich.
Ja, genau. Ja. Aber eben die Dienstboten, die verdrehen schon die Augen und was weiß ich. Er hat dann auch noch die nächste Verwandtschaft und Freunde eingeladen auf das Landhaus in World's End. Und eben und lässt sich da einsperren, weil nächsten Tag in der Früh sind alle gestorben, nur er wird überleben und dann
und
kommt
dann
die Macht.
Ja. Aber dann ist es eigentlich wurscht, weil wenn ich keine mehr da ist, dann ist die Macht auch nicht mehr ganz so wichtig.
Naja, er meint ja, dass es hauptsächlich wahrscheinlich Großbritannien trifft.
Okay, alle anderen haben noch da.
Genau. Und eben einen Tag bevor dieses stattfindet, kommt ein junger Mann, der Stephen Pike, und stellt sich als Butler vor. Man hört, er ist aus dem Gefängnis wegen versuchten Mordes. Aber er hat sich gebessert, ist sehr gläubig und man hat am Anfang gleich Sympathien für den jungen Burschen. Und der stellt sich davor als Butler mit einem Empfehlungsschreiben von Letice Stockingwood-Welt, weil die halt immer so karitativ irgendwie tätig ist. Und da hat er das Empfehlungsschreiben dabei und tatsächlich kriegt er den Job, weil der Oberbutler sagt, er muss sich dann um die Miss Decima kümmern, die wohl über 70, ein bisschen schrullig und sämtliche Dienstmädchen verschleißt mit ihrer Art.
So charmanteste.
Genau. Und er schon ein bisschen Angst hat und alles. Und eben in jener Nacht ist er bei ihr und sie sagt, yeah, also sie hat den Brief gefälscht. Der ist eigentlich von ihr. Sie hat ihn angefordert, weil sie braucht jemanden, der Abenteuer macht, weil sie hat schon gewusst, dass ihr komischer Neffe wahrscheinlich alles verriegeln wird aus Angst vor einem Weltuntergang, aber sie will raus und den Kometen beobachten. Und dann fährt das Assi und sie beobachten den Kometen und was weiß ich, alles perfekt. Aber den nächsten Tag ist praktisch hinter der versiegelten Tür von Lord Stockingwood Welt ein Mord passiert. Der Lord ist durch eine Armbrust ins Auge getötet worden.
Und kannst du das alles verraten und bleibt ja, trotzdem spannend? Okay.
Und die Tür bleibt versiegelt.
Von innen natürlich.
Wurde immer, ja, ist versiegelt
in
geblieben.
In Miss Marple-Style ohne Ende.
Genau, also total.
Er hat sich selber mit der Armbrust ins Hirn geschossen.
Wer weiß. Auf jeden Fall ist natürlich der Stephen Pike halt total hochverdächtig, weil einen Tag vorher kommen, so eine kriminelle Vergangenheit und mit einem gefälschten Brief auch. Es war nicht von der Letice, sondern von irgendwen, wo man ja nicht weiß. Und deshalb holt ihn die Miss Decima zu sich und sagt, so, jetzt müssen wir uns schicken, weil jetzt klären wir den Mord auf und du hilfst mir. Und er ist schon völlig am Ende und am Limit. Und also köstlich, ganz wirklich, es ist super cool. Es ist jetzt nicht Karlauer oder so, sondern es ist einfach nur very British.
Very British, wollte ich gerade sagen, genau. Weil es klingt also.
Das typische englische Personal, super, gell, das Kind, das Hausmädchen fällt schon das dritte Mal in Ohnmacht, weil es jetzt irgendwie den Lord da auf dem Flur hört.
Die genau, meine Krankenweite.
Geldgierige Verwandtschaft will endlich die Testamenteröffnung abwarten und wann es denn soweit ist und saugeil. Also eben, Tee, Tod und die versiegelte Tür von Ross Montgomery im Piper Verlag erschienen, 17 Euro. Und danke, liebe Petra, dass du mir das Buch empfohlen hast.
Ist denn das eine Reihe oder ist das ein Einzel?
Das ist Band 1. Jetzt okay, mal gucken, was es so gibt.
Alles klar, mal gucken.
Ja, Karin, und bei dir?
Ja, ich bin nur völlig geflasht vom letzten Dienstag von der Lesung mit Mechthild Bohrmann.
Oh ja,
danke nochmal echt an alle, die da waren. Das war wirklich besonders.
Und auch explizit an die Frau Bohrmann. Mega Show, echt wow.
Ja, ich war ja skeptisch, glaube ich, sie gesagt, sie über 60 Minuten am Stück lesen, aber die hat eine Präsenz gehabt, das war wirklich, also ich glaube, die hätte nur 2 Stunden lesen können und wir waren auch alle an ihren Lippen gehängt und sie hat auch gar nichts verraten von dem Roman, das fand ich so spannend, weil die hat ja eine Stunde gelesen und also wir haben so viele Bücher verkauft wie noch nie, weil jeder wollte wissen, wie das weitergeht. Also das war wirklich...
Und sie kommt aus dem Theater, muss man sagen, gell? Sie hat wirklich, also sie hat gesagt, und das...
Naja, sie kommt nicht aus dem Theater.
Aber sie hat ja eine Zusatzausbildung vom Theater
ja, gemacht. Aber sie war jetzt nie auf der Bühne oder so, sondern sie war immer hinter die Kulissen, Theaterpädagogin, weil sie ist ja Erzieherin. Also sie war hinter den Kulissen, aber sie hat das schon aber verinnerlicht. Aber
wie bildlich sie das gemacht hat. Also ich habe jedes Mal, wenn sie gesagt hat, das Haus an einem Hügel und dann hat es da hinten nimmt heute sofort der Blick in die Ecke gegangen.
Alle haben gedacht, da hinten das Kühlungsbohren, das war super. Ja. Nee, es war wirklich, also für das mache ich echt so ein Brennig und für das mache ich das Ganze, weil das einfach so besondere Abende sind und es war einfach Wahnsinn, 60 Minuten, die totale Stille, alle waren völlig fixiert auf sie und haben ihr gelauscht mit einer Aufmerksamkeit. Also das wünschst du dir in jedem Schulunterricht, gell?
Ja. Das, und ja, und auch danach die Fragen auch, und dass sie sich also voll preisgeben hat von ihrem Leben und alles, also war wirklich sehr nahbar.
Ja, und für alle, die nicht dabei waren, die war Erzieherin und dann war sie Wirtin, also wir haben noch Hoffnung. Genau, und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, weil ich habe geschaut, was ich dieses Jahr schon vorgestellt habe und den Quicktipps hatte ich schon und heute möchte ich die Chance nutzen. Das ist nämlich die nächste Autorin, die fremd besuchen wird und zwar eine gut Bekannte, die Regina Denk, kommt am 22. Mai ins Buchcafé. Gleich vorneweg, es gibt noch 5 Karten, also nicht mehr lange zögern, sondern Karten besorgen. Es ist ein Freitagabend mit... Ich sage jetzt mal Open End, vielleicht so bis Mitternacht oder so. Freue ich mich sehr und deshalb möchte ich heute die Chance nutzen, das Buch nochmal vorzustellen, Der Fährmann. Es ist ja erst im März erschienen, aber durch diesen ganzen komischen Hype, der gerade auf Insta und so weiter passiert, weil man geflutet wird mit Büchern, auf die man sich freuen kann, die eben nur im Herbst kommen, wären so die Neuerscheinungen, die jetzt gerade eigentlich den Markt erst fluten und die so toll sind, geraten total ins Hintertreffen. Und Regina hat auch gesagt, oh, jetzt ist die Hälfte der Lesereise schon rum. Dann denke ich mir, krass, diese Halbwertszeit von Büchern, das wird immer kürzer und wird immer schneller und total verrückt. Es ist also im März bei Drömer Gnauer erschienen für 24 Euro. Dann habe ich das schon mal weg. Es geht um einen Fluss. Es geht um die Salzach. Das ganze Buch spielt an der deutsch-österreichischen Grenze. Das ist an der Regina ihr Heimat zur Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Es ist dieser Fluss, der Hohenwart und Siegering verbindet. Und auf diesem Fluss gibt es einen Fährmann. Das ist der Hannes Winkler. Für mich, das war der mir am meisten ans Herz gewachsen ist. Denn der ist der Sohn einer Familie und folgt dem Brauch und wird Fährmann. Und damit ist klar, er wird niemals selbst eine Familie haben oder heiraten. Denn der Beruf des Fährmanns ist ein gefährlicher. Und der Brauch, oder wie man den nennen will, heißt praktisch, dass man niemanden zurücklässt, weil das so ein gefährlicher Beruf ist. Deshalb soll der keine Familie haben. Ändert aber nichts daran, dass es da schon Gefühle gibt für Elisabeth. Das ist die zweite im Bunde. Das wird natürlich schwierig, weil die Elisabeth ist dem Josef Steiner versprochen. Das ist der Erbe des größten Hofes. Dies und jenseits von der Salzach, also von beiden Seiten, ist es so ein richtiger dominanter Hof, der in der Männergeneration also ein dominantes Auftreten hat. Und dann gibt es nur die Freundin Annemarie, die in einem Gasthaus aufwächst. Und um die 4 geht es eigentlich in dieser Zeit, um die Härte des Lebens. Es ist kein einfacher Stoff, das muss man sagen. Aber nicht umsonst, sagt Ruth Maria Thomas, das ist auch eine sehr gute deutsche Autorin, sagen Sie alle Verabredungen ab. Sie werden in diesem Roman versinken. Oder zum Beispiel die Eva Lohmann, die wir auch bestens kennen, beschreibt es auch als wirklich tolles Buch und ich habe das Buch in einer Nacht gelesen. Ich komme nur so, mir ging es ähnlich. Obwohl
aber man ist schon sehr gepackt.
Es ist fast wie ein Krimi. Also das ist wirklich, du hast so eine Körperspannung in dir, das hält es fast nicht aus. Mit jeder Seite wächst es mehr und du kannst wirklich nicht aufhören, weil sie wirklich eine ganz, ganz tolle Autorin ist und ganz toll schreiben kann. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie uns den Stoff persönlich wieder näher bringt und uns erzählt, was im letzten Jahr passiert ist. Denn ziemlich genau vor einem Jahr, Mai 25 war Regina Dau mit dem Buch Die Schwarzgärin, was mich schon ähnlich in so einen Bann gezogen hat. Und deshalb freue ich mich total, wenn sie uns vom Fehrmann erzählt.
Schön, dann freuen wir uns auf die Regina Denk.
So, und bei dir, weiterer Krimi oder so ähnlich?
Nee, geiles Sachbuch bin ich ja gerade. Ich hänge irgendwie an meinen Sachbüchern.
Wechseljahre, nächster Teil?
Nein, Pubertät. Wechseljahre bei Teenagern.
Also, ich war jetzt auch auf Yoga bei Weiterbildung, Yoga der Weiblichkeit und als Kursen, die Wechseljahre sind die zweite Pubertät.
Ja. Also mein Buch, was ich gelesen habe, ist von Inke Hummel und zwar im Humboldt Verlag ist es erschienen für 22 € und das heißt, redet nicht, räumt nicht auf, lieb ich trotzdem mit deinem Sohn durch die Pubertät.
Okay, also Eigenbedarf.
Ja, Eigenbedarf. Ja, mein Gott, geil. Ich glaube, es ist manchmal auch schwierig. Und ich muss sagen, bei den ersten Sätzen habe ich mich schon ertappt gefühlt, geil, dass man irgendwie schon so eine vorgefertigte Meinung hat von Jungs in der Pubertät, sind schwierig, aggressiv und blablabla. Und man ist schon so in so einer Schiene drin. Und eigentlich sollte man sich ja freuen, weil das ist ja Umbruch für das Kind. Und man muss halt schauen, dass man halt einfach den... Also ich sage, sie nennen es praktisch Beziehung, Vertrauen und Orientierung, dass man den Kindern da gibt in der Zeit. Und halt nicht immer nur mit Maßregelung und Strenge und was weiß ich, sondern halt einfach versucht halt auch das Verhalten zu verstehen und vielleicht trotz aller Widrigkeiten noch den Kontakt zum Kind zu halten und die nicht zerstören durch so Maßregelungen und Strenge und alles, ja.
Wir waren ja 3 Tage im Urlaub miteinander, hast du ja das Buch auch dabei gehabt und du hast mir ja bloß ein paar Seiten vorgelesen und ich fand es schon spannend, wenn man die Sichtweise verändern kann, weil ich mir dachte, oh, mein Gott, kannst du jetzt nicht mal? Und sie sagt aber, nee, sag es doch mal anders. Die Kinder sorgen für sich selbst, wenn sie einmal Sachen ablehnen und sagen, nein, habe ich jetzt einfach keinen Bock. Klar ist die Wortwahl wahrscheinlich nicht der mir hören wollen. Aber ich finde, man kann seinen Blick auf Dinge verändern und das macht er so großartig. Also ich habe ja auch schon Sachen von ihr gelesen, für Kindergartenvorträge und so weiter. Der geht ja durch alle Altersstufen und Wahrnehmungsgeschichten. Und das finde ich, das fand ich so positiv, den Blick einfach zu verändern und ins Positive zu drehen. Das
ja, na, sie ist Familien- und Elternberaterin, ist ja im Hauptberuf und eben die, schon mehrere Ratgeber geschrieben auch.
So, und was ist denn jetzt der ultimative Tipp für alle Mütter?
Also ich will nur ganz kurz sagen, man kann ja praktisch bei ihr, es ist unterteilt in verschiedenste Kapitel, also man kann alles, was so, also Schule, Zocken, Freunde, erste Liebe, Sexualität, also sie hat zu allem irgendwas dazu geschrieben. Und was ganz cool ist, sie hat immer eine Lass-das-Rubrik und eine
Mach-das-Rubrik. Was bedeutet das?
Also das sollte man lassen, dass man halt, wenn man halt, was weiß ich, ein Verweis zum Beispiel daheim kommt oder ja, soll man halt nicht gleich ausflippen und sofort alles.
Also für die streichen. Eltern gibt es nicht fürs Kind.
Ja, ja. Für die Eltern ist das. Also Elternratgeber ist kein Kinderratgeber. Also eben, das sollte man lassen, also lass das und dann mach das, eben komm erstmal ins Gespräch, warum, wieso, weshalb, weil war die Situation. Dann vielleicht auch für sich auch, sie macht auch ganz viel, dass man sagt, man kann ja vielleicht mal ein Zeugnis für sich auch mal holen, weil das vielleicht da war in der Zeit, weil das vergisst man ja auch manchmal, dass man vielleicht auch nicht so der Crack war zu der Phase in der Pubertät. Oder einfach einmal erzählen, dass da vielleicht in der Schule bestimmte Sachen passiert sind und der vielleicht einen Verweis gehabt hat und der ist jetzt auch, was weiß ich, im Bundesministerium in Berlin oder keine Ahnung was.
Du hattest Klassentreffen.
Ja.
Genau. Das hat sich ja bei uns auch ausgelöst, dass wir gesagt haben, wir waren denn wir damals zu der Zeit, wenn wir in der Früh beim Kaffee gesessen sind, allein im Urlaub, wir zwei. Also das finde ich, glaube ich, schon auch wichtig, dass man sich selber zurückerinnert, wie war es denn bei mir eigentlich? Und ja, ich war mit 12 sicher nicht ganz ohne.
Und was im, das erste, die erste Zeile in dem Buch ist, das wird eine geile Zeit.
Ja, das ist doch ja, mal.
Genau. Und eben, da helfe ich dir raus, ist der letzte Satz auf der ersten Seite. Denn weißt du was, dein Sohn hat es auch nicht leicht.
Gute Ansätze. Und sie selber ja, ist Mutter, glaube ich, von drei Söhnen. Jungs,
ja, genau.
Also die weiß, was sie schreibt, wieder, praktisch. Ja.
Nee, ich kann es echt empfehlen, das ist wirklich, vielleicht jetzt für meinen Sohn, der ist ja erst am Anfang der Pubertät, nur ein bisschen jung, aber die zwei, drei Sachen kann man auf jeden Fall schon mal sich einstimmen. Ja.
Das kommt ja noch.
Aber ich hoffe so mit Drogen und Ladendiebstahl und Alkoholmissbrauch,
dass das an dir vorbeigeht, das hoffe ich doch auch.
Ja, aber das ist halt dann für Ältere, wenn man halt dann so ein bisschen dann, oder Berufswunsch oder so, das, da bin ich jetzt noch nicht dabei, aber... Hat sie alles mit behandelt im Buch, also eben. Redet nicht, räumt nicht auf, liebe ich trotzdem. So, Karin, next, was ist deins?
Ich finde, perfektes Anschlussbuch an das, was wir gerade gehabt haben. Mein Buch ist von Wolfgang Schorlau und heißt Der unaufhaltsame Aufstieg des Minister Carsten Richter. Ist bei Kiepenheuer-Witsch erschienen für 16 Euro.
Ach, du meinst, weil der... Der Verweisträger des Bundesministeriums. Ja, okay.
Nee, Mutter-Sohn-Beziehung.
Ah, Mutter-Sohn-Beziehung.
Genau, okay. Also sehr intensive Mutter-Sohn-Beziehung.
Okay.
Denn der Minister, also Carsten Richter steht auf der Liste, dass er, ich glaube, Wirtschaftsminister werden soll. Der kommt aus der Gasindustrie. Das spielt natürlich den Kollegen sehr in die Karten. Und nach der Bundestagswahl ist er praktisch der Favorit für dieses Amt. Und die Mutter sieht ihn aber nicht als geeignet und beruft eine Pressekonferenz ein mit dem Titel, jetzt wird es ein bisschen heftig, Carsten, mein Sohn Carsten, die Ökosau. Und das passt natürlich...
Wir wollen nur das Beste.
Das passt natürlich dem Carsten überhaupt nicht in den Kram, denn er kriegt auch gleich den Anruf vom neuen Bundeskanzler, was das soll und ob er das nicht unterbinden könnte. Und... das schafft er aber nicht mit einem ernsthaften Gespräch, das er mit seiner Mutter führen will. Also nicht immer führt das Gespräch zum Ziel. aber die Mama wird am Tag der Pressekonferenz, alles ist parat, die Presse ist natürlich voll geil auf die Fakten und die Mutter taucht nicht auf. Alle haben zuerst gedacht, naja, der hat jetzt der Minister das hinbracht, dass er die Mutter einnimmt. Aber nee, die Mutter wird entführt. So viel kann ich verraten. Und das passt natürlich dem Herrn Carsten schon ziemlich gut. Und er merkt gleich, dass die Entführer nicht die professionellsten ihres Berufsstandes sind. Und überlegt mal, was er tun soll.
Damit die Mama so lange wie möglich verschwindet, dass er mal Minister werden kann, oder?
Man könnte das durchaus bis zu seiner Ernennung doch ein bisschen hinauszögern. Also, das ist eine Polizsatire vom Feinsten. Also ich habe mich A, weggeschmissen und B, hätte eigentlich heulen können, weil es so nah an der Realität geschrieben ist. Es geht natürlich auch um diese Gaslobby und was da alles abgeht. Das ist verrückt eigentlich im Angesicht der Klimakatastrophe, weil es trotzdem eigentlich immer um diese Machtfeilscherei geht. Wer hat die besten Kontakte? Wen kann ich am besten benutzen. Da gibt es also einen ganz krassen Pressesprecher, so einen jungen, dynamischen Kerl, der das Ganze aus dem Hintergrund steuert. Ganz, also wirklich, es lautet gar nicht mehr aus, man muss das Buch, also es ist jetzt nicht sonderlich dick mit 160 Seiten, aber du kannst nicht aufhören, weil du ja unbedingt wissen wirst, was passiert. Und
ob die Mutter jemals aus den Fängen der Entführer holt.
Genau. Also das ist wirklich ein Buch unserer Zeit. Die haben das auch ziemlich auf Hochkonjunktur noch rausgebracht. Das war dem Schorlau echt ein Anliegen, der ja sonst eigentlich bekannt ist für seine Krimireihen. Aber das, glaube ich, war jetzt also ein persönliches Bedürfnis, dass er das am Markt schmeißt. Und das ist wirklich richtig gut, um sich gewisse Gedanken mal zu machen und zu überlegen, ob wir da so im Moment auf dem richtigen Zweig sind. Genau.
Die Quick Tipps.
So, was ist Neues auf dem Markt? Was hast du denn erst gesagt?
Ja, also, ich habe drei Bücher wieder, wie immer. Und zwar fange ich mal an mit der Maike Winnemuth. Eine Seite noch heißt das Buch. Ist im Penguin Verlag erschienen für 22 Euro. Und es ist noch so ein Nebensatz dabei bei ihrem Buch, und zwar, warum Lesen uns so glücklich macht. Und zwar erzählt sie von den Büchern, die sie gelesen hat auf ihrer Reise und dann auch ihre Reise, die sie gemacht hat. Und zum Teil ist das Ganze in so Tagebuch-ähnlichen Kapiteln aufgeteilt.
Und die Winnemut kennt man daher, das große Loserdeckchen, weil sie beim Jaucher die 1 Million bringt oder 1/2 Million gewonnen.
Ah, okay.
Und, dann hat sie diese Reise gemacht.
Genau. Verstehe. Genau, also eben, lasst euch überraschen, vielleicht sind ein paar Buchtipps für euch dabei. Das nächste Buch, das ich euch vorstelle, ist Die Reise ans Ende der Geschichte von Christoph Magnusson, im Klett-Cotta Verlag erschienen, für 25 Euro. Und zwar spielt das Buch in den 90er Jahren und es geht um einen Doppelagenten aus Kasachstan, einen Dichter, der vor dem Abenteuer seines Lebens steht, und eine italienische Lehrerin, die versucht, das Schlimmste zu verhindern.
Das stelle ich vielleicht im nächsten Podcast vor, weil das lese ich gerade. Das ist echt voll witzig.
Also es ist turbulent und es wird abenteuerlich und eben der Dichter wird für den Doppelagenten so zum Türöffner, aber dann doch irgendwie nicht. Genau. Als nächstes Buch, ein kleiner Krimi am Schluss, und zwar heißt der Tainted Love von Vincent Thal. Tainted Love, der Titel, weil das Lied Tainted Love damals in den 80er Jahren ja so ganz viel in den Radios waren. Der ist in der Pfaueninsel erschienen, Pfaueninsel Verlag, für 22 Euro. Und zwar spielt es 1996 an der Grenze zur DDR. Ein Mädchen verschwindet und ein versenkter Wagen wird gefunden und das lässt die Suche beginnen. Und Martin und Christine, ein Bibliothekar und eine Journalistin, machen sich auf die Suche. Ebenso ein bisschen leicht kriminalistisch. Gut, jo. Meine drei. Deine drei, Karin?
Ich bin auch brandneu, denn der wurde jetzt letzte Woche ausgeliefert. Und zwar lange ersehnt der neue Roman von Robert Seethaler, Die Straße. Ich habe jetzt noch gar nicht eingelesen, das mache ich mal diese Woche. Der Satz unter dem Buch ist: Ein Jahr, eine Straße, ihre Menschen, Robert Seethalers neuer Roman. Die Straße ist nicht im Zentrum der Stadt und nicht an ihrem Rand. Es kostet 25 Euro und ist im Klaassen Verlag erschienen. Genau, der Trafikant war ja schon super, Kaffee ohne Namen ist mega, freue ich mich drauf. Dann bin ich mehrfach angesprochen worden, ob wir denn das neue Buch von den Landfrauen hätten. Der Landfrauenverein Schwandorf hat ein Buch herausgebracht, Klein und Fein heißt es, herzhafte Häppchen und süße Snacks, köstliches aus der Landfrauenküche, im Bayerland Verlag für 24,90 €. Und natürlich haben wir das. Da sind über 100 liebevoll ausgewählte Rezepte drin und ist ganz toll aufgemacht. Dann sind wir ja in der Kommunionzeit angekommen und ich habe jetzt selber 2 Kommunionkinder beschenken dürfen und habe natürlich Bücher geschenkt. Und es war einfach schöne Rückmeldung zu sagen, hey, das war, also ich habe jetzt zum Beispiel verschenkt das Guinness Buch der Rekorde Fußball und die Mama hat erzählt, dass die ganze Männerfamilienrunde sich da drin vertieft hat, alle Onkeln und so weiter. Also Bücher können auch für alle ein Geschenk sein. Deshalb möchte ich euch eine Reihe empfehlen, die heißt Wundervolle Welt, kleine Schätze. Da gibt es zum Beispiel Schmetterlinge. Das ist wirklich ein mega schöner Sachbilderbuch oder Sachbuch für Kinder ab 8 Jahren, kostet 15 Euro und ist bei Dorling Kindersley erschienen.
Buch-Challenge.
So, ich bin gespannt. Die Namen von Florence Knapp, wie war's?
Genau, also eben die Namen von Florence Knapp habe ich als Buch-Challenge gehabt. Eichborn Verlag, für 24 Euro ist es erschienen. Und ja, puh, geil. Aber du hast ja praktisch gesagt, du hast es auch gelesen.
Parallel, ja.
Genau, also von dem her können wir jetzt ein bisschen in Dialog gehen über das Buch. Also
zwischendurch, um was geht's denn?
Ja, zwischendurch haben wir schon gedacht, boah, geil, echt, ich kann es, glaube ich, nicht mehr weiterlesen, weil es geht um Gewalt in der Familie, Gewalt gegenüber der Ehefrau und das war schon sehr dominant, gerade am Anfang, und das war schon echt heftig zum Lesen. Und zwar, es fängt an 1987, die Frau fährt mit dem Sohn zum Standesamt und lässt den Namen eintragen und der Mann will, dass er Gordon heißt, so wie er. Aber sie will nicht, dass der Junge Gordon heißt, weil es könnte ja dann auch die Züge des Vaters übernehmen und das will sie eigentlich nicht. Sie hätte gern, dass der Sohn Julian heißt, der Gottesvater, weil sie will, dass er sich eigenständig und auch vielleicht mit seinen Charaktereigenschaften und wertvollen Talenten entwickeln kann. Und es gibt noch die dritte Geschichte, da könnte praktisch der Sohn Bär heißen. Das ist der ausgesuchte Name seiner großen Schwester, die ist 9 Jahre älter. Und Bär wäre halt dann knuddelig und süß und alles. Und das wären 3 Geschichten gesponnen. Einmal die Bär-Geschichte, einmal die Julian-Geschichte, einmal die Gordon-Geschichte. Also eben diese 3 Geschichten werden dann erzählt. Einmal als die Bär-Geschichte, die Julian-Geschichte und die Gordon-Geschichte. Und zwar immer im 7-Jahres-Rhythmus, bis die 32 Jahre alt sind.
Genau. Und es geht eigentlich darum, kann ein Name eine Geschichte also verändern.
Ja.
Deshalb hast du ja auch die Namen so.
Und wobei verschiedene Wege. Ich finde, mit den Namen hat es eigentlich weniger zu tun, sondern eher mit denen, ob man sich einfügt in so eine gewalttätige Beziehung, ob man sich auflehnt oder ob man vielleicht auch gerettet wird daraus, was das dann mit einem macht. Ich fand jetzt eigentlich mit den Namen hat das relativ wenig zu tun.
Ja, das ist halt der Aufhänger drauf.
Ja, der Aufhänger. Aber eigentlich ist es die Entscheidung, die man trifft, ob man sich weiterhin in so einer gewalttätigen Beziehung aufhält oder ob man das vielleicht irgendwas schafft. Und was das dann mit dem Leben von der Frau und den Kindern dann macht, das war dann schon...
Also mir hat super gefallen. Ich meine, echt so, klar ist das harter Stoff, aber ich finde, das, wie die Florence Knapp das schreibt, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und das, ich habe das auch nicht aufhören können, weil du wirst immer wissen, wie das weitergeht. Und ich finde auch diese 7 Jahressprünge finde ich eigentlich gut gemacht. Dass es nicht so eine einfach aneinandergereihte Geschichte ist, sondern wirklich immer diese 3 Geschichten und dann Cut und 7 Jahre später. Weil da passiert ja viel zwischendrin. Weil man sich dann selber denken kann, was da oder überlegen kann, was ist da passiert. Ich glaube, dass es ein Thema ist, das in unserer Gesellschaft, über das wird viel zu wenig gesprochen. Ich glaube, das gibt es ganz oft, vielleicht nicht in dieser ganz brutalen Art. Ich meine, sie hat das auch natürlich extrem gewählt, weil der Vater ist ein Arzt, der ja eigentlich den Menschen hilft. Das kann man vielleicht sagen. Da hat sie ja extreme Charaktere gezeichnet, finde ich. Das Bild nach außen und das Bild zu Hause. Aber ich glaube schon, dass das in unserer Gesellschaft sehr oft noch vorkommt.
Und die Frauen echt hilflos sind und ausgeliefert. Und was das auch mit den Kindern dann auch macht, gell? Das, auch wenn man meint, dass man da was Gutes tut, wenn man bei so jemandem bleibt, aber das hat trotzdem Spuren bei den Kindern. Und
dass dieses Durchhalten nicht unbedingt der Weg ist.
Und also, dann durch die andere Geschichte, was ja vielleicht befreit ist, was dann mit den Kindern? Also das ist, gell, boah.
Es ist halt einfach ein harter Stoff und ich finde, man kann es nicht jedem in die Hand geben. Es ist so ein bisschen wie damals mit Thomas Melle, weil ich auch gesagt habe, das würde ich nie und nimmer allen in die Hand geben. Aber ich muss sagen, ich empfehle das Buch schon sehr oft, weil ich einfach finde, es ist, und ich kenne ja unsere Kunden und weiß, wer den Stoff verträgt und nicht. Aber ich finde es jetzt wirklich literarisch, wirklich, die Sprache finde ich so toll und diesen Sog, den sie entwickelt. Und einfach ein Thema, das auf den Tisch gehört, dass man über so Sachen wieder viel mehr spricht und dass einfach all diese Gewalt im Kleinen wirklich eine Katastrophe ist für Familien. Und wir sehen gerade die Gewalt im ganz großen Stil mit all diesen Kriegen, aber wir vergessen eigentlich schon, dass das viel näher bei uns ist und in unserem Leben stattfindet. Und vielleicht auch, wenn man selber vielleicht ein mal besser hinschaut, wenn man eh den Verdacht hat, da ist vielleicht irgendwas. Also
was ich einfach gut gefunden habe an dem Buch, war echt, dass diese Charaktere sich in den unterschiedlichen Geschichten doch irgendwie ähnlich, also das hat sie super gemacht, da tauchen dann Namen wieder auf, bei der einen Geschichte, dann bei der anderen Geschichte dann auch und die hat ein super Netz verflochten zwischen den 3 Geschichten auch und den 3 Wegen und dass die Charaktere trotzdem irgendwie so auch der Weg ähnlich, aber doch anders ist.
Ja, also fand ich auch, es ist ihr Debüt, also die ist knappe 40, glaube ich, oder ein bisschen über 40, ist ihr Debütroman und ich hoffe echt total, dass die noch mehr schreibt, weil ich würde es auf jeden Fall lesen.
Ja, Gott, ich immer dachte, ich suche mal wieder was Einfaches für dich, weil du ja trotzdem selber immer so viel liest und auch viel was ausgesucht hast. Gell, ich probiere es nochmal mit Karl-Uwe Kling, das Klugscheißerchen und der Fehlerteufel.
Oh Gott, schon wieder Karl-Uwe Kling.
Ja, aber vielleicht ist halt das diesmal was. Gell? Aber es ist eben nicht so viel und vielleicht auch gut zum Besprechen und er ist ja witzig und ich habe es ausgepackt.
Ich glaube, das ist der zweite Band vom
Klugscheißerchen.
Klugscheißerchen, genau. Ja. Der auf dem Dachboden wohnt, der war doch das, der
und alles besser wusste. Das Fehlerteufelchen dazu.
Den hat doch der Hannes im Kinderpodcast vorgestellt, den Klugscheißer.
Genau. Und deshalb habe ich mir gedacht, ist vielleicht auch der Folge gar nicht mal so schlecht und vor allem den kannst du da irgendwo zwischen reinpacken.
Genau. Vielleicht gleich die Chance, ich würde gerne Kinderpodcast aufzeichnen, apropos Hannes und der Kinderpodcast. Vielleicht gibt es Freiwillige, die Lust haben, können sich jederzeit bei mir melden. Man würde zwei Lieblingsbücher vorstellen. Ich moderiere das Ganze ja durch, also ihr müsst ja keine Angst haben oder so, dass ihr da einen Vortrag halten müsst, sondern ich begleite euch ja und würde euch Fragen stellen, warum das euer Lieblingsbuch ist. Und würde mich freuen, wenn es ein paar Freiwillige mal geben würde, dass wir eine Frühlingsepisode aufzeichnen können.
Also ich war beim Waldtag des Buches unterwegs, fünfte Klasse, genau. Und habe in jeder Klasse habe ich angeboten, dass sie eine WhatsApp oder E-Mail schreiben können, um im Podcast mitzuwirken.
Ah, cool.
Die Begeisterung war schon groß, aber das war bis jetzt bei jeder Aktion, weil ich da vorgestellt habe. Und was dort eigentlich rauskommt, es war leider immer ein bisschen wenig. Aber gut, jetzt schauen wir mal, lassen wir uns überraschen.
Es braucht ja auch einen Mut, sich da hinzusetzen und das ist ja...
aber ein paar haben sich schon als Podcast-Stars gesehen.
Naja, man kann ja einfach gucken, was passiert. Es braucht ja manchmal nochmal die Unterstützung, vielleicht auch durch Lehrer oder Eltern. Man wird sehen. Genau, also wir sind Ende April und es gibt noch ein Highlight im April und zwar am 30.04., das ist der Donnerstagabend, gibt es den Bücherfrühling. Stand heute gibt es noch 4 freie Plätze. Da müssen wir jetzt vielleicht einfach im Buchcafé anrufen, ob das dann, wenn der Podcast am Sender ist, auch noch so ist, weil es steht morgen, glaube ich, oder heute auch nur in der Zeitung. Genau, dann die Regina Denk-Lesung haben wir angekündigt und dann plane ich noch eine Picknick-Lesung, aber das ist noch ein bisschen früh. Aber so sieht auf jeden Fall, sehen die nächsten Wochen aus und genau, der Welttag des Buches. Ich beginne morgen mit den Schulklassen, du bist schon fast fertig, gell? Und es ist immer eine tolle Sache, dass wir wieder knapp 400 Schüler mit einem Buch beschenken dürfen, der fliegende Klassenscooter. Und es ist einfach eine tolle Aktion, die da unterstützt wird für Random House. Und machen wir jedes Jahr eigentlich wieder gern mit.
Ja.
Und ist einfach eine gute Sache. Okay, dann eine gute Zeit. Wir sind da im Buchcafé jederzeit und wir hören uns dann im Mai.
Alles klar, bis dann.
Das war's, Leute. Haltestelle Buchcafé. Bitte wieder einsteigen.